Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 14.03.2024. Ich muss mich als allererstes mal bei allen entschuldigen. Eine Folge ist eigentlich komplett ausgefallen. Ich glaube, die letzte Folge war jetzt genau 6 Wochen her, aber es war einfach der Tatsache geschuldet, dass extrem viel in meiner Praxis los gewesen ist und auch eine gewisse Reisetätigkeit hinter mir liegt. Und das ist auch gleich das Thema heute. Der Podcast ist schon fast traditionell. Kommt aus Thailand. Letztes Jahr war Jürgen als Studiogast da. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, der Marcel Kratzer gewesen, Trainingskollege. Und heute Premiere meines Podcastes. Heute haben wir nämlich einen flotten Dreier sozusagen. neben mir sitzt rechter Hand einmal ein alter Trainingskumpel. Ich stelle sie gleich nochmal explizit vor, der Magnus Wilhelm. Und ein zweiter, auch ein Trainingskumpel. Wir kennen es auch seit 2 Jahren jetzt, der Marcel Ratzel. Wo beide herkommen, braucht man nachher gar nicht viel zu sagen, das werdet ihr am Dialekt hören, das denke ich auch beide eingeladen, das passt eigentlich ganz gut. Wir werden heute nochmal so ein bisschen hier über die Gegebenheiten plaudern, wie es hier so ist, was wir erlebt haben in letzter Zeit und über die jeweiligen sportlichen Ziele der jeweiligen oder die sportliche Vergangenheit auch. Und dann wollen wir nochmal gemeinsam so im Roundtable-Talk den aktuellen Dopingfall von Immo Simmons nochmal aufklamüsern, wobei es jetzt nicht ausschließlich um die Immo geht, sondern insgesamt über Doping. Wir hatten heute Morgen beim Kaffeetrinken zusammengesessen und da auch schon ein bisschen diskutiert. Da kam die Frage auf, warum sollte man nicht das Doping für alle freigeben? Da werden wir einfach heute nochmal drüber sprechen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Dr. Christoph Simsch, habe eine Praxis in Satteldorf, bin Sportmediziner. Und wer noch weiteres über mich wissen will, ganz einfach ein paar ältere Folgen des Podcastes anhören. Ja, dann starten wir einfach mal direkt hinein. Ganz klar ein bisschen Entschuldigung, wir haben weder einen Pop-Blocker dabei, das heißt, ab und zu mal kann es sein, dass die Tonqualität ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Außerdem haben wir aus Gewichtsgründen, weil die Dinger sind richtig schwer, habe ich nur ein Mikrofon gezerrt, dass wir eigentlich so wie so im Fernsehstudio unser Mikrofon hier immer so ein bisschen weiterreichen. Der Marcel war eben gerade schon ein bisschen entsetzt, als er gehört hat, dass der Podcast nicht geschnitten wird. Nein, es kommt alles hier rein. Jede Ungenauigkeit, aber plaudert einfach so, wie es euch der Mund gewachsen ist. Da würde ich einfach sagen, fangen wir direkt rechts neben mir an. Neben mir rechts sitzt der gute alte Trainingskumpel Magnus. Magnus kenne ich jetzt seit, das muss ich überlegen, ich weiß noch, ich bin 92 beim ersten Mal Ironman gestartet und da kannten wir uns schon. So ungefähr 1990 rum beim Kelkheimer Lauftreff haben wir uns kennengelernt und da wir beiden, ohne jetzt zu protzen, mit Abstand die schnellsten gewesen sind, haben wir uns da relativ schnell gefunden und haben dann nach und nach uns angefreundet und haben seit den letzten, das kann man bald sagen, 40 Jahren schon, sehr gruselig, wie lange das her ist, schon eine ganze Menge erlebt. Magnus war auch auf Hawaii gewesen, ist Triathlet sozusagen der ersten Stunde, aber kann auch noch aus anderen Sportarten seinen Kommentar dazu geben. Ja, Magnus, das habe ich schon eingeführt. Wie geht's dir hier?
Ja, grüßt euch. Magnus hier, ne? Ich bin 62 Jahre alt, ne, und trainiere ja schon lange Triathlon oder vom Laufen her komme ich ja eigentlich. Ja, wie der Christoph schon sagt, haben schon getroffen damals, trainieren schon 40 Jahre zusammen, schon zig Trainingslager zusammen gemacht und wirklich auch immer lustige Touren gefahren, harte Touren, böse Touren. Ja, hier ist Training beim Jürgen Zeck, finde ich sehr gut. Es ist eine schöne Abwechslung hier drin und es macht viel Spaß. Der Jürgen achtet unheimlich auf einen, wie man zum Beispiel auch Fahrrad fährt, wie bei mir zum Beispiel rechtes Bein, dass ich das mal ein bisschen mehr reinnehmen muss. Das hat er mir dann mit beigebracht. Jede Radfahrt denke ich an Jürgen. Jede Radfahrt denke ich, rechtes Bein reinnehmen. Ne? Genauso wie beim Schwimmen auch. Das hat sich auch total gut verbessert. Ja, also das Training hier ist sehr schön, ist schön warm, macht jeden Morgen Spaß, einen Christoph abzuholen.
Ich muss dazu sagen, Magnus, du bist ja jetzt nicht nur wie ich 2 Wochen hier, sondern hast ja sozusagen deine zweite Heimat gefunden, kann man das so sagen?
Ja, ich bin jetzt ein Vierteljahr hier unterwegs, also jetzt 2 Monate trainiere ich beim Jürgen, das ist natürlich tolle Zeit, ne? Und war davor 1 Woche in Kambodscha und danach 3 Wochen in Vietnam und bin da ein bisschen rumgefahren. Ne? Das hat auch viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt bin ich halt wieder hier. Freue mich, dass ich meine 2 Trainingskumpels hier treffe und ein schönes Training hier mit denen abziehe. Ne?
Ja, dankeschön, da freuen wir uns auch. Ja, der zweite Studiogast ist der Marcel, der hier sitzt. Marcel, vielleicht kannst du dich auch so ein bisschen vorstellen, was dein sportlicher Background ist und ob du dieses Jahr irgendwelche Ziele hast und wie es dich hier nach Thailand verschlagen hat.
Hallo, ich bin der Marcel Ratzel, 34 Jahre. Ich bin gerade am Überlegen. Ihr habt euch 1990 kennengelernt, da bin ich dann gerade geboren. ja, witzig. Ja, ich mache noch gar nicht so lange Triathlon. Meinen ersten kleinen Wettkampf habe ich gemacht 2019. Bin davor eigentlich durch den Triathlon gekommen, durch eine Verletzung, durch eine Kreuzbandruptur. Hab vorher Fußball gespielt und ja, Fußball war dann natürlich erledigt mit dem Kreuzbandriss. Und so bin ich dann mehr oder weniger in den Triathlon reingerutscht. Und seither aber auch dabei geblieben und macht nach wie vor Spaß. Nach Thailand bin ich gekommen, eigentlich durch Zufall. Ich habe mit meiner Frau Katja eine Rundreise gemacht, 2022, Singapur. Dann waren wir in Krabi, unter anderem dann auch Phuket. Und da bin ich durch Zufall auf die Trainingsgruppe von Jürgen Zeck gestoßen. Leider war das dann die letzte Woche, also habe ich vielleicht noch 2-3 Tage mittrainieren können, habe mir dann hier ein Rad geliehen, 2-3 Touren mitgefahren, aber das hat dann auch schon gereicht, dass ich da für mich beschlossen habe, da muss ich länger hin. Das ist richtig cool hier. Und gesagt, getan, 2023 hatte ich dann auch meine erste Langdistanz in Rot und da als Vorbereitung war ich dann tatsächlich 5,5 Wochen hier. Und ja, das war einfach eine richtig, richtig coole Zeit. Und da habe ich dann auch den Christoph und den Magnus kennengelernt. Und der Marcel Kratzer war ja dann auch noch dabei. Ja, das war eine richtig, richtig coole Zeit. Und ja, dieses Jahr haben wir uns dann auch mehr oder weniger wieder verabredet, dass wir da wieder hier nach Thailand kommen. Und ja, leider keine 5,5 Wochen sind in Anführungszeichen nur 3,5 Wochen. ja, aber trotzdem nach wie vor ist echt toll. Die Radfahrten sind super, die Gruppendynamik ist einfach super. Man hat ja einfach das, ich sage immer, das All-Inclusive-Paket mit Massage, coole Leute, coole Truppe, sehr international hier. Ja, also einfach perfekte Trainingsbedingungen. Und ja, dieses Jahr mache ich auch wieder meine 2. Langdistanz in Hamburg, am 1.6. schon. Und da ist ganz klares Ziel. Ja, also momentan schaut's ganz gut aus, dass ich das so zwischen 39 und 10 Stunden finishen kann. Also eine Sub 10 wäre so mein großes Ziel. Und hier wird, hoffe ich, doch der Grundstein dafür gelegt.
Ja, das klingt doch schon mal super. Was würdet ihr sagen, was unterscheidet das Training hier von zu Hause? Also von meiner Seite aus, was ich hier extrem genieße, ist tatsächlich, du hast schon erwähnt, die super Trainingsgruppe. Wir haben hier tatsächlich von einem Michael Rehlert, Doppelweltmeister vor rund 10 Jahren, über Thailänder, Indonesier, die beim Schwimmen diverse Goldmedaillen geholt haben, bis hin zum fast Anfänger eigentlich alles da. Und wir haben jetzt auch einige Trainings erlebt, wo teilweise bis zu 60 Leute bei der Radtour gewesen sind. Natürlich in verschiedenen Gruppen, verschiedenen Leistungsstärken. Und was mir super gefällt, dass man sich halt gegenseitig pushen kann. Und nur als kleines Beispiel, wir hatten vor ein paar Tagen eine Schwimmeinheit gehabt, sind dann am Schluss nochmal 4x50 vom Block gesprungen. Und da war auch ein weiterer Deutscher auch hier gewesen aus Augsburg, der dann ja, nach dem zweiten eigentlich schon aufhören wollte und gesagt, mir reicht's. Und ich habe dann gesagt, hier, nichts gibt's, du, wir sind hier in der Gruppe, hier werden die vier zu Ende geschwommen. Und ja, tatsächlich alle vier zu Ende geschwommen und war auch komplett happy gewesen. Und genau das ist es einfach. Mir geht's hier oftmals bei den Tempoläufen so, gerade bei den Berganläufen, wenn dann der Jürgen sagt, okay, 12-mal bergauf, weiß ich nicht, ob ich in der Hitze das zu Hause machen würde. Wahrscheinlich hätte ich dann am 5. oder 6. Mal einfach schon die Segel gestrichen. Also das ist, was mir so Spaß macht. Und was ich auch toll finde, ist einfach, du bist ja auch dabei, die Schwimmbedingungen hier.
Die Schwimmbedingungen sind absolut gut hier. Du hast hier ein 50 Meter Schwimmbecken. Du hast das Meer vor der Tür. Das ist wunderbar. Der Jürgen, der schwimmt dort 2-mal die Woche, ne, im Meer. Ist wunderbar, schön klar. Siehst sogar die Fische unter Wasser. Ne, das sind einmal für die Leistungsschwimmer 3,5 bis 4 Kilometer oder manchmal sogar 5 und für die normalen Leute wie mich 3 Kilometer. Und das ist okay. Ne?
Okay, kannst du vielleicht noch, du bist ja so radaffin, was zum Radfahren nochmal sagen?
Ja, das Radfahren hier, also erstmal finde ich die Straßen natürlich auch super und ja, auch die Gruppe natürlich, dass wir da meistens 3 Gruppen sind, also für jeden etwas dabei, vom Profi bis zum Anfänger. Und die Straßen hier, die Strecken sind halt einfach wunderbar. Ich sag mal, wenn man vom Highway dann runterfährt, dann hat man da wirklich keine Autos. Teilweise sieht man sogar Elefanten. Hatten wir ja die Tour letztes Mal. Die Pangna-Loop oder Pangna-Runde, das ist eine meiner Lieblingsrouten. Es gibt dann auch immer 3 Optionen, wo man fahren kann. Also die Pangna-Loop zum Beispiel sind dann die 60 Kilometer, 85 und 120. Und das natürlich auch kann sich jeder Leistungsstand findet da irgendwie, ich sag mal, eine Gruppe, wo er sich da wohlfühlt. Dann gibt's immer, ich sage jetzt mal, eine Intervalleinheit bei den Mission Hill Loops. Das sind dann auch immer 10 oder 11 Kilometer sind es, ja, wo man dann, ja, ich sag mal, ein bisschen Gas geben kann. Und dann haben wir sonntags den Coffee Ride. Da fahren wir meistens 60 Kilometer hin zum Coffee Shop. Und da gibt's auch den besten Banana Cake, den ich je gegessen habe. ja, und dann wieder die 60 Kilometer zurück. Also ein richtig schöner Coffee Ride, wo man dann auch wirklich auch durch super schöne Landschaften fährt. Und ja, also für jeden etwas dabei.
Und ich bin ja sowieso, das habe ich aus früheren Podcasts ja schon erwähnt, ein großer Freund von Kaffeestopps. Weil ich der Meinung bin, dass nach so einem Kaffeestopp einfach eine höhere Intensität weitergefahren werden kann. Es gibt ja noch ein paar Hardliner unter uns, die dann jegliche Pause ablehnen. Ich kenne auch welche aus dem näheren Umfeld, die dann bei solchen Gelegenheiten, während andere dann entspannt dort sitzen, ihre Kohlenhydratspeicher auffüllen und sich einen Kaffee reindrücken, dann Kreise fahren, alle schon erlebt, sogar im Schneetreiben Kreise fahren, während in sich drin die Rest der Gruppe aufwärmt. Wobei ja Schnee ja hier kein Thema, hier ist ja eher das Gegenteil das Thema. Was ich hier auch noch zu schätzen weiß, wo gesagt, es soll ja auch keine Thailand-Trainings-Werbungs-Podcast werden, aber einfach das nochmal zu erwähnen, was wirklich außergewöhnlich ist und ich bisher so gar nicht kannte. Aufgrund der Temperatur wird morgens gerade bei ganz kurz vor Sonnenaufbruch gestartet. Ich radel meistens so 6.25 Uhr hier los, was natürlich dann im Urlaub-Trainingslager schon außergewöhnlich ist. Wobei man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, man müsste ja groß ausschlafen, habe ich immer so. Also man steht dann auf, macht ein kleines Frühstück und dann sitzt man eigentlich und fährt dann gemeinsam um 6:45 los. Und irgendwie rollt der Asphalt hier leichter. Also man fährt hier automatisch komisch. Ich habe keine Erklärung, warum, aber ich sag mal gefühlt 3 Stundenkilometer schneller. Also ein 33er Schnitt, würde ich mal sagen, wird gefühlt einem 30er zu Hause entsprechen. Und der Vorteil ist, dass man relativ schnell auch wieder fertig ist. Also wenn dann eine 120 Kilometer Tour im 35er Schnitt gefahren wird, dann ist die Tour halt in weniger als 4 Stunden inklusive Kaffeestopp beendet. Und wenn die halt um 6.45 Uhr losgeht, heißt das, dass vor 11 schon die erste Einheit in den Beinen drin ist und dann eine lange Pause gemacht wird, um dann eben am Nachmittag dann eine zweite Einheit zu machen beispielsweise. Und die bisherigen Trainingslager, die ich so von den Kanaren und Mallorca kenne, war immer so, dass man sich um 8.30 Uhr rausgeschleppt hat zum Frühstück. Spätestens 9:30 Uhr erst einmal natürlich der Blick nach draußen, wie ist das Wetter? Ja, und wenn ich jetzt gerade zum Beispiel die Triathlon-Kollegen in Mallorca sehe, die armen Säue, riesiges Unwetter, ja, kann ich nur sagen, A-Karte gezogen halt, gell? Vorsicht bei der Auswahl der Trainingslagerreviere. Man kann im März Mallorca super Glück haben, tolle Insel, aber halt eben auch Pech haben wir dieses Jahr. Und da wäre es vielleicht für viele doch besser gewesen, zu Hause geblieben zu sein. Naja, aber dann schleppt man sich um 9:30 halt zum Rad, vorausgesetzt, es geht einigermaßen, fährt dann eigentlich bis nachmittags 3 Uhr Rad. Und wenn man noch ganz gut motiviert ist, macht man noch einen kleinen Koppellauf obendrauf. Meistens immer so kaputt, dass man erstmal die Speicher auffüllt, duscht, sich vielleicht kurz ablegt und dann zum Abendessen schleppt. So sieht dann ein normales Trainingslager eigentlich aus. Und wenn man Glück hat, kann man zwischendrin nochmal eine Schwimmeinheit machen, aber das fällt auch meistens den Bach herunter, während hier dann doch wirklich 6-mal die Woche geschwommen wird. Ich glaube, 5-mal Rad gefahren wird und 4-mal gelaufen wird, so ungefähr in allen Variationen. Also das macht schon wirklich super Spaß. Aber wie gesagt, die Community ist gut. Und jetzt kommen wir langsam auch zum Thema, was ja natürlich auch super ist in Thailand, ist das Essen. Ja, es folgt ja nach der 2. Einheit immer die 3. Einheit bei uns. Die Frage, in welche Lokalität gehen wir abends, um dann nochmal thailändisch, meist thailändisch essen zu gehen. Und das ist jetzt auch meine Frage an euch. Dann danach schwenken wir so langsam rüber irgendwie zum Thema Doping. Was, wie sieht das, wie verhaltet ihr euch überhaupt allgemein, nicht nur hier, essensmäßig? Habt ihr Diäten? Achtet ihr auf was zu Hause hier? Bei Magnus weiß ich so ein bisschen, dass er nicht alles isst. Wie gehst du damit um, Magnus, damit du ausreichend Benzin in die Leitung bekommst?
Ja, also ich esse morgens meistens immer so ein bisschen was ganz Gesundes, Nutella-Brot. Dann kaufe ich mir beim 7-Eleven für 9 Baht eine schöne Banane, so eine tolle. Ja, und mittags nach dem Radtraining gehe ich oftmals ins Basil und da gibt es immer so ein schönes Reis-Gemüse-Essen. Ne? Und ja, so ein vegetarisches. Ne? Ja, und abends gehen wir oft ins Beach Pick. Da gibt es ein richtig gutes Essen. Ne? Und vor allem, was da...
Tolle Live-Musik.
Ja, was es da vor allem richtig gut gibt, ist Live-Musik hier. Und wirklich, das ist direkt am Strand, kannst du Sonnenuntergang gucken. Das ist wirklich toll, ne? Bierchen trinken. Ja, der Jürgen singt ab und zu mal ein Lied. Ist auch sehr schön, ne? Also das ist eine schöne Atmosphäre. Sitzen da auch die ganzen Sportler da und man kann sich mit den Leuten unterhalten. Und man wird so richtig damit aufgenommen, ne? Das ist schon toll. Also man kann auch theoretisch auch alleine hierher fahren und findet hier eine Gruppe. Und wird dann mit aufgenommen. Das ist schon toll. Also das macht der Jürgen richtig klasse. Ne?
Wie machst du das zu Hause denn? Hast du zu Hause irgendwelche Diäten, die du machst? Oder hast du dein privates Hausschwein vor der Tür stehen? Oder baust du selbst an? Oder nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Pülverchen? Was, oder wie ernährst du dich?
Also ich nehme eigentlich gar nichts. Ich ernähre mich eigentlich von Banane beim Radfahren und vielleicht mal ein Riegel oder sowas, ne? Aber im Großen und Ganzen halt überwiegend vegetarisch, ne? Ja, so kann ich das sagen, ne? Das ist so mein Alltag, ne?
Ich weiß nur, dass du. Isst du Fleisch überhaupt noch?
Schon seit ganz langer Zeit nicht mehr. Seit bestimmt 15 Jahren, oder? Also ganz, ganz lange Zeit nicht.
Okay, gibt's da einen Grund dafür?
Ja. Ich hatte mal so ein Geschwür am Hals gehabt hier und das ist untersucht worden. Und die denken, sie wissen es 100% nicht genau, ne, dass ich ein Problem mit tierischem Eiweiß habe. Das ist der Grund eigentlich. Und der Arzt, der leitende Professor, hat gesagt, dass ich mir nicht vorstellen könnte, mal fleischlos leben zu können. Und da bin ich dann einfach reingerutscht. Und irgendwann habe ich es nicht mehr gebraucht. Ich brauche es einfach nicht mehr.
Okay. Und so ein leckeres Steak, wenn das vor dir liegen würde?
Esse ich nicht.
Und ein Fisch?
Selten, ganz, ganz selten. Okay. Ne? Also, aber so ein Omelett, so ein Hühnerei, so ein Omelett esse ich mal gerne. Ne? Also das esse ich schon. Ne? Okay.
Achtest du denn drauf, dein Eiweißgehalt war letzte Folge ja gewesen, Gewichtsmonitoring, achtest du drauf, dass du ausreichend Eiweiß zuführst oder machst du es einfach so, wie es gerade kommt?
Ich mache das so, wie es gerade kommt. Also was ich natürlich gerne esse, sind so Spiegeleier, ne? Oder mal ein Omelett und da habe ich ja so ein bisschen Eiweiß. Und dann ein bisschen, was ich auch mache, sind so Nahrungsergänzungssachen mit B12 und Vitamin D und so Sachen nehme ich auch mit. Ne?
Also hast du so Vitamin B12-Pillen beispielsweise?
Genau. So ist es. Ja.
Okay, Marcel, und du? Achtest du auf irgendwas Spezielles? Nimmst du irgendwas?
Also speziell Nahrungsergänzungsmittel nehme ich ab und zu nach ganz langen oder nach harten Einheiten, ein Eiweißshake. Ansonsten im Winter nehme ich Vitamin D und und was ich seit 2 Monaten ausprobiere, Omega-3-Kapseln. Ja, aber ansonsten nichts, ja.
Klingt richtig super. Man könnte fast denken, du hast meinen Podcast gehört. Denn da hatte ich ja gesagt, dass man sich bei einer selbst optimalen Ernährung, dass man eigentlich auch als Sportler hier 2 Substanzen eher vernachlässigt, die kommen nicht ausreichend rein. Vitamin D auf jeden Fall, und das kann ich bestätigen aus meiner Praxis. Momentan sind außer den Patienten, die Vitamin D substituieren, haben alle wirklich ohne Ausnahme, Vitamin D-Mangel. Also von daher kann man fast schon blind sagen, ihr braucht euren Vitamin D-Spiegel gar nicht bestimmen zu lassen, sondern fangt eigentlich fast schon mal blind an, 2000 Einheiten pro Tag zu nehmen. Und dann macht ihr, sagen wir mal so, zumindest bis Mai eigentlich nichts falsch. Und Omega-3-Fettsäuren genau das gleiche eigentlich. Gell? Also das sind die beiden Substanzen, die ich auch wirklich unterstreichen möchte. Du sagtest, ein Eiweißshake, achtest du drauf, was für ein Eiweißshake das ist, wo das herkommt?
Nee, also ganz ehrlich, da gucke ich einfach, dass ich von einem namenhaften Hersteller, sage ich jetzt mal, also hier keine Werbung, da einfach ein gutes Whey-Eiweiß, Whey-Protein nehme und ja, mehr eigentlich nicht.
Habt ihr schon mal was von der Kölner Liste gehört? Ja. Magnus schüttelt den Kopf, Marcel ja.
Also soweit ich weiß, ist ja die Kölner Liste dafür da, dass da die Produkte beschrieben werden, wo quasi auch dopingfrei sind, wo man ohne schlechtes Gewissen, sage ich jetzt mal, nehmen kann.
Ja, genau so ist es. Hast du denn mal nachgeschaut, ob dein Eiweißprodukt auf der Kölner Liste steht?
Ganz ehrlich, nein, aber ich gehe jetzt davon aus, da es von einem namenhaften Hersteller ist und da auch ganz viele davon nehmen, dass da höchstwahrscheinlich, und ich hoffe es auch, da kein Doping im Spiel ist.
Oder verbotene Substanzen.
Nee, ich habe extra so ein bisschen, ich bin der Advocatus Diaboli, ja, der Anwalt des Teufels sozusagen, weil wir jetzt natürlich gleich zu dem aktuellen Fall Imogen Simmons kommen. Insbesondere in doppelter Hinsicht, betrifft mich das, aber tangiert mich das, weil die Imo einfach eine nette Person ist und weil vor rund 5 Jahren, die auch hier mittrainiert hat und ja einfach eine gute Verbindung da gewesen ist. Wir haben uns auf Wettkämpfen oft gesehen, gesprochen und auch habe ich hier per Messenger oftmals alles Gute zum Wettkampf gewünscht und umgekehrt zurück auch. Aber da kommen wir genau drauf. Ich glaube, einem Profi würde das jetzt Anführungsstrichen nicht passieren, dass er ein Eiweißpräparat nimmt, wo er nicht vorher nachgeschaut hat, ob es auf der Kölner Liste drauf ist. Weil natürlich jetzt gesagt wird, also erstmal alle, die nicht wissen, worum es da geht, die Imogen Simmons ist positiv getestet worden vor der WM in Neuseeland, wo ich sie auch gesehen habe. Boah, jetzt muss ich überlegen, wie heißt das Hormon? Ist zumindest ein Wachstumshormon, was für die Muskelwachstum, eigentlich für Muskelerkrankungen hergestellt wurde. Bitte mich da jetzt nicht festnageln. Und das ist in Pikogrammform festgestellt worden. Und die Idee dahinter war, dass das per sexuellem Kontakt, wo auch immer, da hingespritzt wurde, auf Deutsch gesagt, Magnus lacht. Naja, so ist es ja eigentlich, Austausch von Körperflüssigkeiten, ja. Ihr Lebensgefährte soll wohl dieses Produkt genommen haben, um seine Leistung zu steigern und damit die Immo halt angesteckt haben. Und da kommt das große Problem natürlich auf. Denn ich sag immer, wir wollen ja im Anti-Doping-Kampf, oder was wollen wir insgesamt? Wir wollen ja eigentlich die Menschen herausfischen, die bewusst Mittel nehmen, um ihre Leistung zu steigern. Und wenn ich da jetzt mal den Ball zurückspiele zu Marcel, du hast ja gesagt, du nimmst ein Eiweißprodukt zur Regeneration, kämst ja nie im Traum drauf, das zu nehmen, um jetzt irgendwie unerlaubte Substanzen zuzuführen. Klar, deswegen gibt's halt die Kölner Liste, um dann nachzuschauen, aber worauf ich hinaus will, dass es halt einfach ruckzuck geht, dass man halt irgendwelche Substanzen genommen hat, oder auch andersrum irgendwie übertragen wurde und plötzlich positiv ist, obwohl man es gar nicht sein möchte. Was ist denn eure Meinung dazu? Überhaupt die ganz grundsätzliche Frage, sollte man vielleicht sagen, naja gut, boah, wenn das so willkürlich ist, dass man da beim Sex das übertragen kann. Wir wissen ja auch, dass Patrick Lange keine Menschen im Zielkanal abklatscht, weil er Angst hat, dass die mit Testogel ihm da positiv was auf die Haut übertragen können. Wir kennen die Empfehlung von der NADA, auf keinen Fall in China Rinderprodukte zu essen, weil die Wachstumshormone verseucht sind. Wir haben den Fall Rodriguez irgendwas da aus Mexiko, der Hühnerfleisch gegessen haben soll. Das sind ja alles Dinge, oder ich könnte mir vorstellen, einer hat vorher Arbeit ist im Fitnessstudio, hat sich mit Testogel eingeschmiert, es geht an die Langhantel und ihr geht, ohne die Langhantel zu desinfizieren, danach dran, macht auch Bankdrücken und seid plötzlich auch positiv. Und können wir jetzt sagen, naja gut, wenn es alles so zufällig ist, dann geben wir es doch lieber frei, dann kann jeder machen, was er Lust hat. Was denkt ihr darüber?
Also ich denke, man sollte auf jeden Fall das Doping kontrollieren. Man müsste eventuell die Sache mit der Langhantel und wenn man da Training praktisch ja so anstecken könnte, dass man das ausklammert in irgendeiner Art und Weise. Das müsste irgendwie machbar sein. Ja. Ja, sonst. Ja, es ist ein schwieriges Thema, ne? Aber sonst wäre ich schon dafür, das zu kontrollieren. Weil es gibt überall irgendwelche Regelwerke, wo man sich danach hält. Das ist im Rennsport genauso, ne? Wenn du da tunst und du machst verbotene Sachen, dann wirst du rausgenommen. Fertig. Punkt. Ne? Aber wie gesagt, schwieriges Thema. Ja, ich gebe das mal weiter.
Ja, für mich stellt sich eigentlich eine ganz entscheidende Frage, vor allem auch die Frage nach der Menge. Ich meine, wenn man sich jetzt Beispiel, wie du gesagt hast, an der Langhantel irgendwie, ich nenne es jetzt mal, ansteckt, dann wird ja höchstwahrscheinlich ein ganz, ganz kleiner Anteil von der verbotenen Substanz im Blut gefunden. Oder wenn einer richtig dopt und dadurch halt einen Leistungsvorteil erwirkt, dann müsste man das natürlich auch differenzieren können. Ist natürlich ein schwieriges Thema, da das ja anscheinend noch nicht so ganz möglich ist.
Vielleicht darf ich da medizinisch was ergänzen. Ist natürlich, wir haben eine Pharmakokinetik. Das heißt, wenn wir anfangen, irgendwas einzunehmen, egal ob es Tabletten sind, Antibiotika sind, auch unerlaubte Substanzen, dann haben wir erstmal ein Anfluten der Substanz. Jedes Medikament hat seine Halbwertszeit und man sagt, nach 6 Halbwertszeiten ist der maximale Spiegel erreicht, aber genauso langsam baut es halt wieder ab. Es könnte ja sein, dass einer montags einen hohen Spiegel gehabt hat, samstags der Wettkampf, er hat es dann montags abgesetzt und samstags sind noch geringste Mengen nachweisbar. Also ich denke, unerlaubte Substanzen haben ja primär erstmal da überhaupt nichts verloren, egal welche Konzentration. Von daher fürchte ich, dass diese Konzentrationsidee, sage ich mal, eher eine Sackgasse ist. Gell? Die Frage ist halt grundsätzlich, gell, wie kann man damit umgehen? Und da kommt ja noch ein ganz weiteres riesiges Problem dazu. Das sind ja, ich hatte es auch bei einem anderen Podcast bereits erwähnt, wir haben keinen einzigen Test überhaupt, egal was wir testen, der 100%ig ist. Das heißt, wenn ich euch jetzt ein Meterband geben würde, würde ich sagen, bitte messt jetzt mal genau auf den Millimeter 10-mal den Umfang des Tisches aus, bin ich sicher, dass nicht 10-mal genau auf den Millimeter das Gleiche rauskommt. Und wir wissen halt, dass wir den genauesten Test, den wir haben momentan, ist der HIV-Test, dessen Entwicklung 200 Millionen Euro gekostet hat. Und der hat selbst der ist nicht 100%ig. Und 200 Millionen ist das gesamte Etat des gesamten Anti-Doping-Kampfes weltweit. Und sodass die Tests, die wir dort haben, extremst ungenau sind. Und ich hatte vor 3-4 Tagen Kontakt gehabt mit dem Professor Pericles Simon aus Mainz, der deswegen als Anti-Doping-Jäger vor 5-6 Jahren sein Amt niedergelegt hat und werde jetzt, wenn ich nach Thailand zurückkomme, wir werden ihn nochmal kontaktieren, wir werden versuchen, bei der NADA schon mal zu erreichen, dass zumindest auch, um den Athleten zu verteidigen, wie gesagt, ich bin ja selbst Anti-Doping-Beauftragter, ich bin komplett gegen das Doping, aber ich denke, wir sollten halt die schwarzen Schafe rausfischen und nicht halt irgendwelche Unschuldigen, die zufällig angesteckt wurden, die zufällig beim Sex infiziert wurden, die zufällig eine verseuchtes Hühnerfleisch mehr gegessen haben oder im Zielkanal voller Euphorie abgeklatscht wurden, sondern wir sollten die schwarzen Schafe wirklich herausfischen. Und die NADA hat ja bisher keinerlei Daten veröffentlicht, die zeigen, wie die Testgenauigkeit, die Sensitivität und Spezifität von Tests sind. Das war auch der Grund, warum der Professor Simon zurückgetreten ist. Und ich lehne mich mal so weit voraus, ich hatte Kontakt auch mit der Trimark gehabt, dass ich jetzt mal ja für meine Person sagen muss, wenn sich in diesem Bereich nichts ändert, kann ich auch die Position des Antidopingbeauftragten nicht mehr aufrechterhalten mit reinem Gewissen. Aber wie gesagt, die Hoffnung besteht, dass wir da noch was irgendwo ändern können. Das ist das große Ding. Aber die Frage jetzt nochmal grundsätzlich, ja, Dopingfreigabe, ja, nein. Magnus hat es ja beantwortet. Wir hatten heute Morgen beim Frühstück schon gesprochen. Ich hatte so als Beispiel gesagt, naja, das wäre genauso, als wenn wir jetzt sagen würden, wir würden jetzt jedem Fahrrad mal 50 Watt Motor einbauen. Nur weil wir, ja, keine Ahnung, mehr Geschwindigkeit haben wollen, dann bewegen wir uns natürlich vom Sportart Richtung Zirkus. Und Marcel, du hast ja gerade vorhin erwähnt, gerade der Radsport, der war ja früher schon so ein bisschen Zirkus gewesen.
Eine Frage hätte ich jetzt noch ganz kurz bezüglich den Halbzeitwerten. Gibt es keinen Test, auch irgendwie im Blut, wo man feststellen kann, ob sich jetzt einer, ich sage jetzt mal, eine Spritze gesetzt hat oder ob sich einer wirklich von der Langhantel angesteckt hat?
Also es gibt doch natürlich, es gibt Unterschiede. Andersrum, es gibt Unterschiede chemisch. Du kannst unterscheiden, ob du jetzt künstliches Erythropoetin drin hast oder natürliches Erythropoetin. Das gleiche gilt für Testosteronprodukte. Also die unterscheiden sich chemisch zum Teil, sage ich mal. Es gibt natürlich, wird versucht sowieso in der Entwicklung, sind ja alles Medikamente, die für Patienten entwickelt wurden. Und da versucht man natürlich, das Ding so zu konstruieren, dass es möglichst natürlich ist. Denn je natürlicher ist, desto weniger Nebenwirkungen hat es, ja. Und ansonsten kannst du nicht du kannst nicht unterscheiden, ob jemand das gespritzt hat oder ob es fälschlicherweise durch die Haut übertragen wurde. Du kannst nur nachweisen, dass im Körper halt drin ist.
Ja, okay, spannend, das hatte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich habe jetzt gedacht, dass das irgendwie, dass man da unterscheiden kann, also ob es jetzt eine Spritze oder ob es jetzt durch eine Langhantel oder sonstiges angesteckt wurde. Ja, zum Thema Radsport, ja, hat man jetzt auch in der Vergangenheit gesehen, dass da auch immer mehr Dopingsünder erwischt wurden oder dass das ja früher eigentlich gang und gäbe war. Also ich würde jetzt mal behaupten, die ersten 20, 50 von der Tour de France, 98 nehmen wir jetzt mal, also die waren mit Sicherheit gedopt. Die Frage ist dann halt hier immer, es ist halt sehr, sehr unfair denen gegenüber, die wirklich die sauber sind, weil die haben ja quasi eigentlich gar keine Chance, da irgendwie in die vorderen Plätze zu fahren. Und dann geht's auch schon weiter mit Sponsorengelder etc. Und daher finde ich es eigentlich sehr, sehr schade, auch dass es da noch keine, ich sage jetzt mal, keine Tests gibt, wo man das irgendwie besser unterscheiden kann. Genau die Thematik, was wir jetzt gerade gehabt haben, ob da einer wissentlich dobt, um sich da irgendwie einen Leistungsvorteil zu verschaffen, oder ob es jetzt wirklich einer an der Langhantel oder jetzt im aktuellen Fall durch Geschlechtsverkehr angesteckt hat. Da würde ich mir für die Zukunft einfach wünschen, dass da vielleicht irgendwas entwickelt wird oder das einfach ein bisschen fortschrittlicher gemacht wird, um genau solche Dinge zu unterscheiden zu können. Was man auch sagen muss, als Profisportler natürlich, müssen die natürlich auch aufpassen, was sie essen, was sie nehmen, Beispiel jetzt wieder mit dem Eiweißprodukt oder ähnliches, ganz klar, also da hat man auch ein bisschen Eigenverantwortung, aber solche Sachen wie jetzt die Langhantel oder im Ziel keine abzuklatschen, das ist natürlich schon, ja, wie soll ich sagen, das ist natürlich schon sehr, sehr hart.
Ja, ich finde es insgesamt schwierig. Es geht ja noch viel, viel weiter. Es geht ja auch dann weiter noch mit Persönlichkeitsrechten insgesamt. Gell? Also ich sag mal, ich habe früher im Krankenhaus Frankfurt gearbeitet. Da war es ganz einfach zu unterscheiden, ob jemand das durch die Haut zugenommen hat. Denn die ganzen Junkies hatten überall Einstichstellen gehabt. Ja. Aber natürlich gehen die halt irgendwann zu. Also ich sag mal, es wird nie möglich sein, nie, never ever, herauszufinden, auf welchem Wege das in den Körper reingekommen ist. Und von daher bleibt uns nichts anderes übrig, halt als Substanzen nachzuweisen. Und dann, wie gesagt, kommt noch die große Geschichte dazu. Ist es denn, was wir nachweisen, überhaupt, ist es überhaupt richtig gemessen oder hat er vielleicht, hat er gar nichts gemacht, ja? Und um die, auf die Daten zurückzugreifen, die auch alle samt international veröffentlicht sind. Und ihr könnt auf den Shownotes mich ruhig ansprechen, da könnt ihr meine Adresse sehen. Ich kann euch ein, zwei Studien schicken. Es gibt gerade fürs Erythropoetin, da werden pro Jahr ca. 25.000 Tests durchgeführt. Und man geht davon aus, dass 384 davon falsch positiv sind. So, und wenn du jetzt natürlich einer bist von den 384, dann heißt es, da glaubt ja kein Mensch mehr. Ja, und um da nochmal auch den Ball nochmal zurückzuspielen, der arme Marcel hat erwischt mit seinem Eiweißpulver, gell. Das Problem, ich kann es echt sagen, obwohl ich Antidoping-Beauftragte bringe, ich habe ja auch ein Eiweißpulver und ich muss gestehen, ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ja, eigentlich Wahnsinn, wenn man es richtig überlegt, gell. Ja. Aber das zeigt einfach den Wahnsinn eigentlich, ja, die ganze Geschichte. Und das bedeutet, dass es könnte ja sein, dass jetzt hier gleich klingelt's hier drin und von der WADA steht jemand da und der sagt dann, Herr Ratzel, kommen Sie mal her, jetzt gehen Sie mal hier erstmal pieseln, ja, und dann muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen. Erstmal, woher wüsste die WADA, dass du hier bist? Das weiß sie natürlich nicht, aber die wüsste, dass du hier bist, wenn du jetzt Kadersportler wärst. Denn da müsstest du 24 Stunden, 350 Tage im Jahr deine Herkunft, deinen Aufenthaltsort bekennen. Was wäre denn jetzt, deine Frau ist ja mit hier, aber du würdest sagen, hey, ich gehe heute mal mit Magnus ins Training. Dabei geht er gar nicht ins Training, sondern fahrt hier nach Patong ins Vergnügungsviertel. Das müsstest du der WADA halt auch, Herr Magnus lacht da, das müsstest du halt auch angeben, ja. Also sprich, da gibt es gar keine Persönlichkeits- gar kein Rückzugsort mehr irgendwo auch, ja. Und dann würde die WADA hier erscheinen, ja, also du hättest jetzt wirklich gemeldet, ich bin jetzt hier beim Simsch, beim Podcast hier in der kleinen Poolvilla und dann würde die jetzt hier klingeln und dann würden die sagen, so, Herr Ratzel, jetzt gehen wir mal aufs Klo, jetzt holen Sie mal Ihren Schniedel raus, ja, und wir gucken jetzt mal direkt drauf, wie der Urin da rauspieselt, ja. Das ist ja auch, wenn ich mir die prüden Engländer, Amerikaner anschaue, hey, da wird der Schniedel rausgeholt, ja, oder bei den minderjährigen Mädels, da wird ein Spiegel hervorgehalten, klar, da kommt eine Kontrolleurin mit, aber ich hätte als 14-Jähriger ungern einem männlichen Kontrolleur mein Dödel gezeigt. Und ich weiß nicht, ob dann ein 14-jähriges Mädel unbedingt möchte, dass dann, während sie pieselt, ein Spiegel zwischen die Beine gehalten wird. Ja, also das sind ja alles Dinge, da tue ich mir echt schwer damit, mit unserem System. Und die, tja, krass eigentlich, oder? Und dann kommt ja noch juristisch was. In unserem Rechtsstaat ist es so, in dubio pro reo, also es muss immer die Schuld bewiesen werden. Beim Anti-Doping-Vorgehen ist es so, dass der Athlet beweisen muss, dass er nicht gedopt hat. Also ist eine Schuldumkehr dort gesetzlich fixiert. Also Resümee, für mich persönlich, auch jetzt im Nachdenken der letzten zwei, drei Wochen, ein bisschen recherchiert, muss ich sagen, dass das System, wie es bei uns momentan durchgeführt wird, eigentlich komplett Müll ist. Das müsste eigentlich komplett überholt werden, komplett durchdacht werden. Oder was denkt ihr darüber? Wir wollen ja eigentlich die schwarzen Schafe herausfischen und nicht die, die halt aus Versehen jetzt ein Eiweißpulver genommen haben und in Thailand zufällig da versuchen damit die Regeneration zu verbessern.
Ja, genau. Also da stimme ich dir eigentlich zu. Das müsste eigentlich mal komplett general überholt werden. Ja.
Faire Aussage. Was sagst du, Magnus?
Ja, der Sache schließe ich mich einfach an, ne? Weil es ist ja eigentlich im Bereich so, weil ich mache ja auch beruflich Messungen, ne? Und da gibt's ja auch Werte wie zum Beispiel Fluor, der Chlorid oder sowas oder Arsen oder sowas, ne? Und dann kann man natürlich immer wieder sagen, hier, es gibt ja auch praktisch Grenzwerte, ja? Wenn man unterhalb dem Grenzwert liegt, ist die Sache durch. Ja, und wenn man drüber liegt, ist man durchgefallen. Ne? Ich kenne mich in dem Sport, sagen wir mal, in dem Doping-Sachen nicht gut aus. Daher denke ich auch, so wie Herr Christoph. Ne?
Aber es wäre eine spannende Frage. Wie ist es denn dann, wenn ihr habt jetzt Abgasmessung zum Beispiel, habt dann einen Wert, der drüber hinaus liegt? Wird der gleich gesagt, okay, jetzt aus, Schornstein leer sozusagen, oder wird der Wert nochmal kontrolliert?
Der Wert wird erstmal der Behörde gemeldet und die Behörde, die wird dann aktiv und sagt, hier, pass auf, du musst jetzt nochmal ein paar Messungen machen. Und da werden Messungen quer gemacht. Also praktisch, es werden nochmal 10, 12 Messungen gemacht plus so ein Vertrauensbereich angegeben. Und dann, wenn das drüber liegt, ja, dann werden Maßnahmen ergriffen. Das heißt, dann wird die Sache schon strenger. Ja.
Und auch das haben wir zum Beispiel im Antidoping-System nicht. Wir haben zwar die A- und die B-Probe, aber die B-Probe wird ist der gleich die gleiche Mess zur gleichen Sekunde abgenommen worden, wird mit den gleichen Messmethoden gemacht. Also Sinn würde es machen, eine zweite Probe abzunehmen oder die zumindest die B-Probe mit einer anderen Untersuchungsmethode nochmal zu messen. Aber die mit der gleichen Methode nochmal zu messen, ist komplett sinnlos eigentlich. Ja, das Anti-Doping-System am Ende, sage ich mal ganz provokant, es gibt natürlich schon Lösungsvorschläge und der Gesetzgeber hat da natürlich auch da uns Möglichkeiten, oder uns dem System Möglichkeiten gegeben, denn vor 5-6 Jahren kam es ja heraus, dass Doping strafrechtlich verfolgt werden kann, also ein Straftatbestand ist das, und in dem Augenblick, wo Strafverdacht besteht, darf die Staatsanwaltschaft ermitteln. Und das ist mir in meinen Augen nach dem jetzigen Stand eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen positiven Dopingfall, man kontrolliert nochmal und wenn der sich wirklich bestätigt hat, dann erst ist der Athlet erstmal verwarnt. Es wird aber die Staatsanwaltschaft aktiv, die dann nach Überweisungsträgern schaut, nach Kontakten zu Ärzten schaut. Im Übrigen hebe ich mal den warnenden Finger an alle Kollegen, die denken, sie könnten da Sportler irgendwie unterstützen. In dem Augenblick, wo ich einem Sportler nur erlaubtes Mittel verschreibe, hilft das Nichtwissen nicht weiter, sondern es ist auch ein Straftatbestand, der sogar zum Verlust der Berufserlaubnis führen kann. Also das ist keine Lappalie, wo man sagt, ach komm, hier kriegst du ein bisschen was verschrieben, da geht's ja ein bisschen besser, kontrolliert sowieso keiner. Ja, ich hatte bevor ich hergekommen bin, übrigens einen Tischtennisspieler der Kreisliga, der schon immer wieder mal einen niedrigen Testosteronspiegel gehabt hat und von mir damals Testosteronpräparat bekommen hat. Und weil ich nicht wusste, dass er halt in der Kreisliga spielt und er wollte das Rezept jetzt wieder haben, war aber vorher schon mit Schulterbeschwerden aufgrund des Tischtennis bei mir. So, da wusste ich jetzt, dass er Tischtennis spielt. Und da guck mal, nö, Testosteron gibt's halt jetzt nicht mehr, weil sie spielen halt in der Kreisliga. Ach, Doc, sei nicht so, mich kontrolliert sowieso keiner. Ja, so wird dann meistens gedacht. Und ich kenne keine, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der nicht so in der Materie drin ist, meiner Kollegen, dass da relativ schnell gesagt wird, naja komm, die Gefahr, dass der erwischt wird, die ist ja auch praktisch gen Null, aber demjenigen halt was zu verschreiben. Ja. Aber auf jeden Fall ist da immer ein Netzwerk hinten dran. Und wenn man sich die großen Dopingfälle sieht, anguckt, dann weiß man halt auch, dass im Hintergrund meistens irgendwelche Netzwerke gewesen sind. Und die wurden halt dementsprechend aufgedeckt. Und das ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit, um einen Sportler, dann hat man auch die staatsanwaltschaftlichen Möglichkeiten, dass die Schuld bewiesen ist und nicht, dass der Sportler rumrasen muss, jetzt wie im Fall Pechstein, um dann seine Unschuld zu beweisen insgesamt. Also das ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit. Schwierig. Also ich kann nur eins versprechen, auch liebe Hörer, dass ich in den nächsten 2-3 Wochen mit dem Professor Simon zusammen und noch einer dritten Person, dass wir nochmal auf die NADA zugehen und versuchen, da ein bisschen was zu ändern. Laut Aussage seinerseits war es so, dass er das über 10 Jahre fast versucht hat und praktisch nie überhaupt nur irgendeine Antwort bekommen hat. Ja, klar, in dem Augenblick, wo das veröffentlicht würde, würde die NADA natürlich sagen, unsere Arbeit ist komplett sinnlos und sie würde sich praktisch selbst abschaffen, so ein bisschen. Was mich momentan extremst stört, sind andere Podcasts im Triathlon-Bereich, bei denen relativ schnell der Finger gehoben wird und gesagt wird, naja, als Profi musst du halt aufpassen, da musst du halt wissen, dass dein Partner das und das nimmt, dann darfst du halt mit dem keinen Kontakt mehr haben das geht ja schon mal gar nicht und klar muss da eine Sperre ausgesprochen werden, jetzt im Falle Imogen Simmons. Und da habe ich meine ganz, ganz großen Schwierigkeiten damit einfach. Denn auch so, denke ich, hat jeder Mensch das Recht auf eine gewisse Privatsphäre, auch seinem Partner gegenüber. Und ich habe bei meiner Partnerin noch nie den Schrank durchwühlt, um da zu schauen, ob da irgendwelche Mittel drin sind, mit denen wir uns vielleicht anstecken könnten, beispielsweise in der Richtung. Ja, das wäre das Wahnsinns. Ja, oder habt ihr von euren Ehefrauen schon mal die Schränke durchgeguckt?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Zumindest noch nichts Schlimmes gefunden.
Nein, ich auch nicht. Nee.
Naja, gut. Wir lachen jetzt so, aber das wird ja, ihr habt ja gesehen, ihr seid, da wird das natürlich die anderen Triathlon-Magazine werden sagen, naja, ihr seid auch keine Profis. Aber ihr stellt euch mal vor, Marcel, du wärst jetzt Triathlon-Profi Ich gehe davon aus, dass du von deiner Frau auch dann nicht den Schrank durchwühlen würdest.
Nee, den Schrank würde ich nicht durchwühlen. Aber ich sag's auch so, ich würde da wahrscheinlich schon ein bisschen, wie soll ich es denn nennen, ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend laufen und vielleicht das ein oder andere vielleicht doch kritischer hinterfragen, wie zum Beispiel Eiweißpulver. Also dann würde ich definitiv auf die Kölner Liste schauen. Ja.
Naja, also auch jetzt da wieder Advocatus Diaboli. Du hast selbst gemerkt, eben weil du es gesprochen hast, glaube ich. Das heißt eigentlich, mit anderen Worten, so höre ich zwischen Zeilen durch, dass du jetzt für Profis strengere Regeln siehst als für dich selbst.
War jetzt eine böse Frage.
Nee, alles gut. Also was ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, als Profi hat man meiner Meinung nach jetzt auch eine gewisse Eigenverantwortung und die ist vielleicht dann doch etwas höher als bei einem Age-Grouper. Einfach auch, weil klar, die Profis verdienen, das ist ihr Job. Und wenn man da jetzt halt vielleicht einen Verdacht hat oder irgendwie, man könnte sich mit irgendwas anstecken, da würde ich höchstwahrscheinlich, ich persönlich, das ist auch meine eigene Meinung, da mit offenen Augen durch die Gegend gehen, was ich jetzt vielleicht als normaler Age-Grouper gar nicht in Frage stellen würde. Weil es für mich, Beispiel jetzt wieder Eiweißpulver, ich kaufe ein Eiweißpulver, ist ein namenhaften Hersteller, alles gut. Als Profi müsste ich dann halt vielleicht doch nochmal, Kölner Liste, ist das in Ordnung? Oder würde dann halt nochmal nachfragen, einen Experten. Ja, so denke ich, hat man doch ein bisschen mehr oder geht mit offenen Augen durch die Welt.
Wie gesagt, bei mir geht's ja auch so. Aber wenn man richtig ganz ehrlich überlegt, ist das der Grund ja nicht, dass was die Profis Geld verdienen, sondern dass wir bei uns denken, naja gut, wissen so nicht, hier will so keiner klingeln und einen Test machen. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, das Ding wird schon gut sein, ich habe jetzt kein Billigprodukt genommen, das passt schon und getestet werde ich sowieso nicht. Ja, wenn man es mal richtig sieht eigentlich. Gell? Also von daher sind wir, das sage ich ja nicht nur du jetzt, um Gottes Willen, ich bin ja genauso. Ja, und das als Antidopingbeauftragter, das wäre übrigens ein Riesending, gell? Antidopingbeauftragter, positiv getestet. Kriege ich übrigens oft gesagt, ja, du als Arzt, du sitzt ja in der Quelle, du kannst ja da locker was reinschmeißen. Ja, eigentlich schon echt dreist. Solche Gespräche spreche ich dann doch meistens dann irgendwann ab. Aber das bedeutet halt doch, dass wir natürlich schon mit unterschiedlichem Maß so ein bisschen sprechen. Ja? Mit im Fußball wird man sagen, naja gut, bei den Profifußballern, da wird nochmal genau die Abseitsregel kontrolliert. Und bei den Kreisligisten halt oder Bezirksligisten, da wird genau so Pi mal Daumen halt geguckt. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Linienrichter nebendran mit rumläuft in der Kreisliga oder... Ja, also ich glaube, ich kann nur sagen, die Mannschaft, die ich betreut habe, so ab Oberliga, da lief natürlich immer jemand, mit Verbandsliga auch, den Ligen unten drunter. Sorry für alle Fußballer, darf nicht so nahe treten. Wahrscheinlich läuft da auch ein Linienrichter mit, aber natürlich ist dann die Qualität vielleicht doch ein bisschen anders. Ja, es bleibt spannend. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir haben tatsächlich schon eine Dreiviertelstunde gesprochen hier, 48 Minuten insgesamt. Die Zeit rast immer rum und ich glaube, wir haben auch jetzt nichts Verbotenes gesagt und auch keine Unanständigkeiten. Also wir müssten auch gar nichts rausschneiden. Ich glaube, das kann man gut so geben. Und ich sehe alle beide so halb nicken. Ich denke, so kann es auch rausgehen, die ganze Geschichte. So, jetzt lösen wir ein kleines Quiz auf. Ihr habt am Dialekt gehört, wo die einzelnen Kandidaten herkommen. Ja, jetzt mal ganz kurze Pause. Was glaubt ihr, wo der Magnus herkommt? Wer weiß? Magnus, wo kommst du her?
Aus Hochheim am Main.
Und das liegt in welchem Bundesland?
Hessen.
Jawohl, Hessisch-Bub. Und der Marcel, auch nochmal Quiz. Was glaubt ihr? Ich glaube, unverkennbar. Wenn ich einen Marcel höre, habe ich immer so das Gefühl, Hellriegel sitzt vor mir so ein bisschen. Wie weit wohnt er von dir weg?
Meine, der Thomas Hellriegel kommt aus Bruchsal und Bruchsal ist bei mir 15 Kilometer.
Man hört es halt direkt raus. Also ein Badene.
Ein Badenser. Ein
Badenser. Ja. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier dabei gewesen seid. Hat mir Spaß gemacht, vor allem mal viel mehr Spaß gemacht, als einen Solo-Podcast zu haben. Und ich hoffe, liebe Hörer, euch hat's auch gut gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es gut gewesen ist. Muss ich gerade hier meine, es geht immer parallel, während ich spreche, muss ich parallel hier auch hier meine Intros einspielen. Da kommt schon, da ist es, mein Schlussintro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin wieder pünktlich in 3 Wochen am Start. Thema weiß ich noch nicht, lass mich überraschen. Da kommen wieder ein paar Praxisanekdoten rein. Und in diesem Fall und in diesem Sinne verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut. Vielleicht könnt ihr auch nochmal Schluss rufen.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut. Ciao.